Eine Maus kommt völlig atemlos in den Kuhstall gerannt und sagt zur Kuh: Schnell, schnell, versteck mich, die Katze will mich fressen. Die Kuh antwortet: Tut mir leid, hier gibt es kein Versteck, in dem dich die Katze nicht finden würde. Bitte, lass dir doch irgendwas einfallen, bittet die Maus verzweifelt. Okay, überlegt die Kuh. Stell dich hinter mich, ich verstecke dich. In Ordnung, sagt die Maus und stellt sich hinter die Kuh. Die Kuh hebt langsam den Schwanz und platt begräbt die Maus unter einem riesigen Kuhfladen. Die Katze kommt in den Stall gehuscht und fragt die Kuh: Hey, hast du die Maus gesehen?
Welche Maus?
Entgegnet die Kuh. Na, die Maus, die gerade hier. Und in diesem Moment sieht die Katze den Schwanz der Maus aus dem Kuhfladen herausschauen. Ah, da ist sie ja, lacht sie hämisch. Zieht die Maus am Schwanz aus dem Kuhfladen, macht sie sauber und frisst sie auf. Drei Dinge können wir aus dieser Geschichte lernen. Drei Erkenntnisse. Erstens, nicht jeder, der dich ankackt, meint es böse mit dir. Zweitens, nicht jeder, der dich aus der Kacke rausholt, meint es gut mit dir. Und drittens, wenn du schon in der Kacke steckst, zieh den Schwanz ein. Diese Geschichte hat absolut überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Es ging mir einfach nur darum, eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht irgendwie eine Erkenntnis vermittelt. Wir beschäftigen uns in unserer Themenreihe Fisherman's Friend ja mit dem Leben von Petrus, einem Jünger von Jesus. Und das Schöne an Petrus ist, der ist so schön menschlich. Das ist so jemand, mit dem kann man sich leicht identifizieren. So, der Petrus, der war mutig, aber dann war er auch manchmal ängstlich. Petrus war begeistert, aber dann war er auch manchmal wieder total frustriert. Petrus geht durch Höhen und Tiefen. Petrus sagt manchmal richtig gute Sachen und manchmal nur gequillte Grütze. Und egal in welcher Situation man ihn betrachtet, irgendwie, wenn man sich genau anschaut, kann man verstehen, warum er so handelt, wie er handelt. Es ist also sehr angenehm, ihn auf die Schliche zu kommen und ihn zu verstehen. Und gerade deshalb haben wir ihn uns auch für diese Reihe herausgepickt, um so einige fromme Vokabeln anhand von seinem Leben zu betrachten und zu verstehen. In den letzten zwei Wochen hatten wir ja schon die Begriffe Berufung und Glauben angeschaut. Auch irgendwie so fromme Begriffe. Wenn ihr das nochmal nachhören wollt, findet ihr auf unserer Homepage zum einen alle Predigten zum Hören und Downloaden oder auch als Link zum Podcasten, wie ihr das gerne wollt, dann bekommt ihr die Folgen ja quasi automatisch auf euer internetfähiges Endverbrauchergerät. So, genug der Vorrede. Es geht also um Erkenntnis. Und ich möchte euch gerne die Geschichte, die wir uns heute dazu anschauen wollen, kurz vorlesen. Ihr findet sie im 16. Kapitel vom Matthäusevangelium, ab Vers 13. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, das liegt so im Norden Israels, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn, also Jesus? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Für die, denen diese ganzen Namen nicht sagen, das waren alles irgendwie Propheten. Johannes der Täufer war der jüngste von denen, der hat da zu dem Zeitpunkt fast noch gelebt. Und ihr, fragt er, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm: Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich gebe zu, im Vergleich zu der Geschichte von dem krassen Fischzug von Petrus oder seinem Spaziergang mit Jesus auf dem Wasser, ist diese Episode vom Spannungsbogen her eher so lame. Es geht in dieser Geschichte weniger um die Handlung, sondern eher um die zentralen Fragen, um die es hier geht, nämlich erstens: Ist ja noch in der Gemeinde. Erstens, wer ist Jesus überhaupt? Und zweitens, auf welchem Wege finde ich eine oder besser gesagt die Antwort auf diese Frage? Kurzum, wie komme ich zu der Erkenntnis, wer Jesus ist? Und genau um dieses Wort Erkenntnis soll es ja, wie gesagt, heute auch gehen. Jetzt mal so die Frage in den Raum. Was würdest du antworten, wer ist Jesus? Jetzt steht die Frage schon hier, jetzt wollen wir das Blatt auch noch ein bisschen. Gottes Sohn? Mhm. Wer ist Jesus? Ein Freund? Ein Freund. Ich habe noch Mensch gehört. War das richtig, Uwe?
Ja.
Gut.
Prediger.
Heiler. Heiler. Messias. Ja, das steht ja im Text, ne? Mittelpunkt. Guter Hinweis, Lobpreislieder mal durchgehen. Der Weg. Gut. Und mehr? Hoffnung. Ach, richtig, läuft ja erstmal, wenn ihr erstmal die Schwelle. Retter. Retter, Freund steht schon da. Also wir können es nochmal aufschreiben, aber. Bitte?
Anfang und Ende.
Anfang und Ende. Okay, das müssen wir hier anfangen. Und Ende. Danke. Ich habe sogar schon mal ein Bild gemalt. Uns würde noch mehr einfallen, ne? Aber jetzt erstmal so, das sind so unsere Antworten. Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe mich gefragt, warum will Jesus das eigentlich wissen, was die Leute über ihn denken? Steckt Jesus so nach all dem durch die Gegend wandern, Kranke heilen, predigen und sich mit irgendwelchen religiösen Leuten streiten in so einer Identitätskrise so? Braucht er irgendwie so Bestätigung durch das, was andere über ihn denken? Wer bin ich überhaupt? Oder ist das eher gerade so eine Umfrage zur Evaluation der Eigen- und Fremdwahrnehmung? Stellt er diese Frage, um danach seine Ministry-Strategy zu optimieren und an seiner Personality-Presentation zu arbeiten? Das sind ja berechtigte Fragen. Ja, ich meine, wir als Gemeinde und auch als Jugend und überfragen uns das ja auch immer wieder. Wie können wir präsenter sein? Wie können wir uns auch attraktiver darstellen und öffentlichkeitswirksam sein? Ja. Also erstmal, ich glaube, dass Jesus keine Minderwertigkeitskomplexe hatte. An so vielen Stellen zeigt er, wie sehr er in seiner Person und in Gott gefestigt ist. Also das mit der Identitätskrise, das können wir ausstreichen, das scheidet aus. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus so ein ausgefuchster Business-Junkie ist, der seine Publicity aufpolieren will. Dazu war viel zu unkonventionell, hat immer wieder das getan, was dran war und nicht unbedingt das, was die Leute wollten. Das hat ihn ja sogar auch manchmal gar nicht so unbedingt die Sympathien eingebracht. Letzten Endes sogar seine Kreuzigung und seinen Tod. Nein, Jesus stellt mit dieser Frage das Bild, das die Leute von ihm haben, dem Bild gegenüber, das seine Jünger von ihm haben. Die einen sehen ihn, die hören ihn und bekommen mit, was er so tut, finden den vielleicht auch ganz gut, sonst würden sie sich das ja auch nicht reinziehen. Und ja, das ist schon echt nicht schlecht. Aber die Jünger und nicht zuletzt Petrus haben so eine echte Beziehung zu ihm. Die sind so im Zwiegespräch mit ihm, die kommen nicht nur so sporadisch zu irgendwelchen großen Events, wo es eine krasse Predigt gibt, wo die Kranken geheilt werden, eine krasse Lobpreiszeit, ein cooles Englischcamp oder irgendwie mal wieder 5000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht werden, sondern die sind jeden Tag mit ihm unterwegs. Jeden Tag haben sie mit Jesus begonnen und jeden Tag mit Jesus beendet. Sie haben gemeinsam gegessen, sie haben miteinander geredet. Ja, sie haben Krisen gemeinsam durchgestanden. Sie waren Teil dessen, was Jesus tat. Versteht mich nicht falsch, das Bild, was die Leute von Jesus hatten, das war ja nicht komplett falsch. Ja, Jesus war auch irgendwie ein Prophet. Er war auch ein guter Lehrer, er war ein Wunderheiler, wie auch immer er das gemacht hat. Aber erkennen, wer er ist, geht nur in einer Beziehung zu ihm, so wie sie die Jünger haben. Und darum geht es in diesem kurzen Abschnitt. Ein paar Verse vor dieser Geschichte kommen einige religiöse Leute zu Jesus und scheinbar bewegt sie die gleiche Frage, die Jesus später eben seinen Jüngern stellt. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Und sie wollen Wunder sehen. Keine Ahnung, hinter welchem Mond die Wochen davor gelebt haben müssen. Jesus hatte eigentlich direkt, bevor sie zu ihm kamen, mal wieder Kantine für viel zu viele mit viel zu wenig gespielt. Also 4000 Leute satt gemacht mit, schlag mich tot, ich weiß nicht wie viel. Es war nicht viel. Und sie wollen also, dass Jesus mal zur Abwechslung ein Wunder tut. Und wenn er das kann, dann könnte man ja mal drüber nachdenken, ob an dem, was er sagt, was dran ist. Und vielleicht kennst du ja dieses Denken auch von dir oder von Leuten, die du kennst. Wenn Gott oder Jesus sich mal so oder so in deinem Leben zeigen würde, dann könntest du dir vielleicht vorstellen, mehr mit ihm zu tun haben zu wollen. Wenn Gott dies oder jenes in deinem Leben tun würde, dann könntest du dir vielleicht vorstellen, an ihn zu glauben. Also quasi, gib mir erstmal die Erkenntnis darüber, wer du bist, und dann sage ich dir, ob ich was mit dir zu tun haben will. Ich glaube leider, dass das bei Jesus aber genau umgekehrt ist. Es kommt immer erst die Beziehung und dann die Erkenntnis. Keiner der Jünger in dem Moment, in dem sie sich darauf eingelassen haben, mit Jesus unterwegs zu sein, hatte bereits erkannt, wer er wirklich ist. Tatsächlich hat mich das irgendwie mal ganz schön umgehauen, als mir das klar geworden ist. Die hatten keine Ahnung, worauf sie sich einlassen. Die wussten weniger von Jesus als ihr. Viel weniger. Sie hatten noch keine, zumindest nicht viele Wunder von Jesus erlebt. Sie hatten noch nicht viel von seinen Predigten mitbekommen. Sie wussten nicht, dass er Gottes Sohn war. Sie konnten es einfach noch gar nicht wissen. Sie konnten nicht wissen, dass Jesus für sie am Kreuz sterben würde. Sie konnten nicht wissen, dass er, weil er Gott ist und weil er ohne Sünde war, wieder auferstehen würde. Das konnten sie alles nicht wissen. Diese Erkenntnis ist erst später gekommen und zwar Stück für Stück. Das war nicht irgendwann so der Moment, Erkenntnis da. Nein, das war immer in dieser Beziehung ein Prozess. Sie haben nur erkannt, dieser Jesus ist etwas Besonderes und ich bin für diesen Jesus jemand Besonderes. Das Wort Erkenntnis kommt in der Bibel sowohl im Alten als auch im Neuen Testament relativ häufig vor. Und im Alten Testament, das ja ursprünglich in Hebräisch geschrieben wurde, heißt erkennen noch viel mehr als Wissen vermehren oder verstehen. Dieses Wort, Yada, ich kann das leider nicht richtig Hebräisch aussprechen, ich kann es auch gar nicht Hebräisch schreiben, aber man spricht es wohl ungefähr Yada aus. Dieses Wort wird sogar für Intimität und Sexualität verwendet. Vielleicht wirst du ja beim Lesen der Bibel, wenn du die Bibel liest, schon mal so darüber gestoßen. Da heißt es zum Beispiel, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain. Das heißt ja nicht, dass der Adam vor der Eva steht und so denkt so, Eva, und in dem Moment ist sie schwanger. Also, nee, da ist schon mehr passiert als irgendwie Blickkontakt und ein kognitiver Zugewinn an Informationen. Biologie und so, ne? Ich gehe darauf jetzt nicht ein. Erkenntnis ist mehr als Kopfwissen. Es ist etwas sehr Persönliches. Ja, es ist fast schon was Intimes. Es braucht eine Beziehung, dass dieses Erkennen stattfinden kann. Um mal bei diesem Erkennen und der Sexualität zu bleiben, das wäre andersrum, wäre das wie mal so Probesex zu haben, um zu schauen, oh, will ich was mit dir zu tun haben? Oder mit dem, ja. Gibt's ja alles. Gibt's heute, gab's damals auch. Aber interessanterweise werden die One-Night-Stands in der Bibel ganz anders beschrieben. Da kommt ein ganz anderes Wort rein. Zum Beispiel als David einfach sich die Frau von einem anderen schnappt, da heißt es nicht irgendwie, und er erkannte sie, sondern da heißt es einfach, er schlief bei ihr. Technisch, nüchtern, umschrieben. Ne? Da passiert kein Erkennen, kein den anderen verstehen, keine echte Begegnung, keine echte Beziehung. Aber weil mein Thema heute nicht irgendwie das biblische Bild von Sexualität, sondern Erkenntnis ist, schauen wir nochmal zurück auf unsere Geschichte. Als Jesus seine Jünger fragt, für wen sie ihn halten, ergreift Petrus das Wort. Und ich finde es interessant, wie er das tut. Vielleicht haben die anderen das ja auch gedacht, was Petrus da sagt. Aber man spürt so richtig, wie Petrus in erster Linie für sich persönlich antwortet. Dieses, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der, von dem die Propheten gesprochen haben. Du bist nicht einer dieser Propheten, du bist der, von dem diese Propheten gesprochen haben. Du bist Gottes Sohn, du bist Gott selbst. Das ist keine theologische Theorie. Es geht Gott gar nicht um Theologie. Das ist das, was Petrus gerade in seiner Beziehung mit Jesus erlebt und erkennt. Und das sind wirklich große Worte, ja. Und ich glaube, dass Petrus die vollkommene Bedeutung dieser Worte noch nicht so richtig erfasst hat. Ich übrigens auch nicht. Das ist wie in einer Beziehung, weiß nicht, wer von euch schon in so einer Beziehung war, wenn man das erste Mal der Person, mit der man da zusammen ist oder zusammen sein will, sagt, ich liebe dich. Man weiß, dass das stimmt. Man hat sich mit seinen Gefühlen und mit all dem, mit dem ganzen Charakter von dieser Person auseinandergesetzt und spürt, das stimmt, ja, ich liebe dich wirklich. Aber was das bedeutet in der ganzen Fülle, das wirst du dein Leben lang noch rausfinden können. Es wäre fürchterlich, wenn es damit dann, ja okay, was soll denn jetzt noch kommen? In diesem Wort steckt so viel mehr, in dem, was Petrus hier sagt, steckt so viel mehr und er kann diese ganze Tiefe zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig erfassen. Das muss er auch gar nicht. Er weiß, es ist wahr. Er weiß noch nicht, was das für Konsequenzen hat und wie das sein Leben verändern wird. Das weiß er noch nicht. Aber wir spüren, wie wichtig das Jesus ist. Wir spüren das bei seiner Reaktion. Der freut sich richtig, dass Petrus das erkannt hat. Und er betont, hey, das hat nichts mit deiner menschlichen Klugheit, deinem Intelligenzquotienten oder deinem brillanten Verstand zu tun, sondern das kommt direkt aus deiner Beziehung zu Gott. Gott hat dir das gezeigt. Und diese frommen, religiösen Abiturienten und Hochschulabsolventen, die da diese Zeichen gefordert haben, die haben das nicht geblickt. Aber Petrus, der sich wahrscheinlich gequält hat, dass er überhaupt durch die Hauptschule kommt, der hat verstanden, Jesus ist Gott und er ist Gottes Sohn. Keine Theologie, sondern das, was Petrus persönlich erfährt. Und nur zur Klarstellung, ne? Hab auch Abitur gemacht, hab auch mal studiert. Das heißt nicht, dass Erkenntnis von Gott nur dann möglich ist, wenn wir unseren Verstand ausschalten. Ganz im Gegenteil, das ist absoluter Humbug, das zu glauben. Auch unter den Jüngern von Jesus gab es einige richtig gebildete Leute. Nur, das ist nicht die Voraussetzung dafür, um Jesus zu erkennen, um Gott zu erkennen, um Erkenntnis zu erlangen. Die Voraussetzung, um zu verstehen, wer Jesus wirklich ist, zählt allein die Beziehung zu ihm, zählt allein die Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, wo du gerade mit Jesus stehst, Vielleicht wünschst du dir manchmal einfach, dass Gott sich ein für alle Mal in deinem Leben als Gott beweist, so richtig manifestiert. Wunder, bam, damit du an ihn glauben kannst. Dann wäre es spannend, nochmal nachzufragen oder für dich klar zu bekommen, warum ist dir das so wichtig? Was steckt dahinter? Und ist es das wirklich? Willst du wirklich einen Gott, an den du glauben musst, weil er sich bewiesen hat, dass es ihn gibt? Weil du keine andere Wahl hast? Vielleicht bist du auch einer von denen, die Jesus immer mal wieder bei so Events begegnet sind, die so sporadisch mal vorbeigekommen sind, wenn einmal wieder Kranke geheilt wurden oder wenn einfach eine coole Lobpreiszeit da war oder was weiß ich. Und ja, der ist cool, der Jesus, ne, ist vielleicht ein Freund, ist vielleicht auch eine Hoffnung für mich, ist ein Mensch, ist so, ist auch vielleicht nicht der Weg, aber ein Weg. Ne? Dann ist die Frage, was hält dich davon ab, Jesus wirklich kennenzulernen und eine Beziehung mit ihm einzugehen? Und vielleicht stehst du genau auch an diesem Punkt, wo es darum geht, dich erneut oder zum ersten Mal auch ganz bewusst für diese Beziehung zu entscheiden und zu sagen, Jesus, ich will mit dir morgens aufwachen, ich will mit dir am Abend einschlafen, wie in einer richtigen Beziehung. Ich will mein ganzes Leben mit dir leben, weil ich dich verstehen will. Ich will mich darauf einlassen. Ich kann dir noch nicht sagen, dass ich all das glaube, was du mir daran zeigst, aber ich will dir eine Chance geben, dass ich dich kennenlerne. Ich will mir die Chance geben, dass ich dich kennenlerne. Es gibt in dieser kurzen Passage noch einiges mehr. Ich habe jetzt auch schon ein paar Verse weggelassen. Es geht noch weiter, worüber es sich wirklich zu reden lohnt. Und in der Vorbereitung ist mir auch aufgefallen, dass dieses Wort Erkenntnis noch wesentlich mehr Tiefe hat, als wir heute behandeln können. Und das ist ja auch gut so. Was wäre das denn für ein Gott, wo ich einmal kurz über Erkenntnis rede, 20 Minuten, das haben wir dann verstanden. Was sollte das bitte schön für ein Gott sein in 20 Minuten? Tatsächlich ist das für mich eine ganze Zeit relativ unbefriedigend gewesen und ich habe das auch nicht so richtig verstanden und hat was mit mir gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn wir an Jesus glauben und daran glauben, dass wir ewig leben, dann glauben wir auch an den Himmel. Und ich hatte so ein Bild vom Himmel, was unglaublich langweilig ist. Also ich wusste, das ist zwar irgendwie gut, es gibt kein Leid mehr, keine Schmerzen und alles ist gut, aber ehrlich gesagt, ich habe es mir unglaublich langweilig vorgestellt. Die ganze Zeit Lobpreis. Und irgendwie ändert sich ja nichts. Alles ist irgendwie so da. Und bis mir mal jemand, ein Freund gesagt hat, du Daniel, ich habe kürzlich was erkannt und das ist der Hammer. Ich hatte immer so ein langweiliges Bild vom Himmel. Aber weißt du, wie das sein wird? Ein Gott, der ewig ist, der so groß ist, dass wir ihn nicht fassen können, den werden wir auch in der Ewigkeit noch nicht erfasst haben. Ja, wir werden eine Ewigkeit mit ihm verbringen, aber er ist uns schon eine Ewigkeit in die andere Richtung voraus. Wir werden also jeden Tag, also angenommen, es gibt im Himmel Tag und Nacht, wir werden also jeden Tag zu Gott kommen und uns werden die Augen aufgehen, weil wir was erkennen, wo wir denken, Mensch, ist Gott groß. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, einen Moment, wo ihr gemerkt habt, Mensch, das ist ja viel brillanter, viel genialer, viel realer, viel wahrer, als ich bisher angenommen habe. Und das immer wieder. Das wird in Ewigkeit so weitergehen. Erkenntnis ist nicht etwas, worüber man mal 20 Minuten predigt und dann verstanden hat. Petrus hat später noch sehr, sehr viel mehr mit Jesus erlebt, hat noch viel, viel mehr von ihm verstanden und erkannt und sein ganzes Leben mit ihm verbracht. Und später hat er dann an eine Gemeinde geschrieben oder an mehrere Gemeinden. Und damit möchte ich quasi auch zum Schluss kommen und euch das zusprechen. Jetzt für die Kleingruppen, aber auch für die kommenden Wochen, für die kommenden Tage. Es steht in 2. Petrus 3, Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen.